Vom ersten Tag ihres Bestehens fühlten weltbekannte Größen des Geisteslebens sich mit der DDR verbunden.
Im Oktober 1948, nach 1,5 Jahrzehnten Emigration, kam Bertolt Brecht zurück nach Deutschland. Dorthin, wo er seine Heimat sah.
In dem Teil Deutschlands, in dem dieser Kongress tagt, wird im Interesse ganz Deutschlands der Kampf um eine neue, bessere Lebensweise und um eine neue, bessere Denkweise mächtig fortgeführt werden.
So äußerte sich Arnold Zweig.
Wäre nicht dieser Staat DDR gegründet worden, so hätte ich nicht gewusst, wo ich meine Bleibe aufschlagen sollte. So sehen Sie, dass ich hierher zurückgekommen bin und hier bleibe und nirgendwo anders leben könnte als in dieser DDR.
Thomas Mann, 1955 in Weimar.
Aber ich bin froh, vor allen Dingen wieder in Weimar zu sein, dieser vom Genie geadelten Stadt, der ich die Freude habe, als Ehrenbürger anzugehören. Als Ihr Mitbürger also grüße ich Sie von Herzen, danke Ihnen, dass Sie bei dieser schönen Feier zugegen waren und sage auf Wiedersehen.
An der Stirnseite der alten Volksbühne am heutigen Luxemburgplatz stand schon vor der Zerstörung dieser Kulturstätte durch den faschistischen Krieg der Satz: Die Kunst dem Volke. Es war das Sehnsucht und Ziel der Arbeiterklasse angesichts einer Gesellschaftsordnung gewesen, deren Motto lauten mochte: Die Kunst den Reichen. Kunst und Volk aber können nur zusammengehören, wenn Regierungspolitik und kulturelles Leben identisch sind.
Johannes R. Becher, Dichter und Politiker, übernahm im Frühjahr 1954 die Leitung des neu gegründeten Kulturministeriums. 2 Jahre zuvor, im Juli 1952, sagte er auf der 2. Parteikonferenz der SED:
Besonders die Intellektuellen müssen wir davon überzeugen, wie verhängnisvoll sich die Wehrlosigkeit des deutschen Geistes in der vergangenen Zeit ausgewirkt hat und dass der Geist Macht werden muss, wenn er nicht seinen Geist aufgeben will. Ja, wir bekennen unseren Willen zur Macht, den Willen zur Macht des Friedens, der in der Macht auch unseres Staatswesens verkörpert ist.
Es war ein weiter, ein schwerer Gang bis zu dem, was in die Geschichte unserer Kulturpolitik als der Bitterfelder Weg Einzug hielt, über den Walter Ulbricht im April 1965 richtungweisende Worte sagte.
Der Bitterfelder Weg, das ist die Marschroute, die wir nach demokratischer Aussprache mit Künstlern und Werktätigen gewählt haben, um die Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur zu beschleunigen, um die Schaffung bedeutender Kunstwerke aus dem Leben des Volkes zu erreichen, die unseren Menschen bereichern und anregen, die Anforderungen, die die technische Revolution und der umfassende Aufbau des Sozialismus an sie stellen, zu erfüllen und nicht zuletzt, um die Entwicklung der künstlerischen Selbstbetätigung der Gewerktätigen zu gewährleisten. Deshalb haben wir diesen Weg beschritten.
Vom Volk der Dichter und Denker sprach man einst. Im Sozialismus wird das Denken zur ersten Bürgerpflicht. Das Dichten und das Malen, das Schreiben und das Musizieren werden zunehmend zum Bestandteil des Lebens. Nach dem revolutionären Vorbild der Alten wachsen die Jungen heran.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
Wer die Zukunft hat, hat die Jugend. Das ist in Umkehrung des alten Spruches die Wahrheit. Die Sozialisten, die mit der Jugend und für die Jugend diese Zukunft erkämpfen, bieten der jungen Generation jegliche Möglichkeiten, sich alle Schätze des Wissens zu erobern, alle Reichtümer der Bildung und der Kultur, alle geistigen Fähigkeiten, alle Möglichkeiten auch der Körperkultur und des Sports anzueignen.
Olympische Winterspiele 1956 in Cortina d'Ampezzo. Ein halbes Jahr nach der olympischen Anerkennung des DDR-Sportes durch den IOC-Kongress in Paris gewinnt Harry Glass die erste Olympiamedaille in Bronze für die DDR.
Harry Glass ist schon da. Da kommt Harry Glass. Ganz weit legt er sich vor. Wunderbar wieder. Korrigiert etwas. Der Aufsprung war vielleicht nicht ganz so sicher. Nicht ganz so sicher wie im ersten Durchgang. 80 Meter. 80,5 Meter. Harry Glass sprang also 3 Meter weniger als im ersten Durchgang. Jetzt zur Wertung 17,5. 18 aber. 17,5. Wird das reichen? Wird das reichen?
Nach dem Überblick, den wir haben, führt der Finne Hyvärinen mit der Gesamtnote von 234,5. Auf dem zweiten Platz Kalla Korbi mit 233 und dann unser Harry mit der Note 232.
Und Gustav Adolf Schur, genannt Tefe, der 1958 auf dem Autodrom von Reims seine erste Straßenradweltmeisterschaft gewann.
Es geht zu wie beim Sprinterrennen auf der Bahn. Sie bewachen sich, Steherversuche. Tefe Schur an zweiter Position. Ein Italiener vorn. Ein Stoß, ein Italiener stürzte. Tefe ist Meister. Venturelli, Tefe Schur. Tefe kommt, Tefe Weltmeister.
Mexiko, 1968. Das Internationale Olympische Komitee beschloss die volle Anerkennung des souveränen Nationalen Olympischen Komitees der Deutschen Demokratischen Republik. Mexiko, 1968. An diesen Olympischen Sommerspielen nahm mit 248 Sportlern die bisher größte DDR-Olympiamannschaft teil. Die Bilanz: 9 Gold, 9 Silber, 7 Bronzemedaillen. Unter den Besten Roland Mattes. Hier bei seinem ersten goldenen Erfolg im 100-Meter-Rückenschwimmen.
Nun kommen schon die letzten 40 Meter. Noch für Roland Mattes, der 17-jährige Mann aus Erfurt. Eine halbe Länge, vielleicht schon eine Länge. Er beherrscht dieses Feld. Er wird einen überlegenen olympischen Erfolg feiern. Eine fantastische Leistung. Man kann nur im Superlativen sterben. Großartig, er distanziert die Mitkonkurrenten aus den Vereinigten Staaten. Anschlag und Gold. Dann erst die Amerikaner auf Bahn 5 und Bahn 6. Und die Zeit nur 3/10 schlechter als sein Weltrekord. Das ist sagenhaft und fantastisch.
Eine weitere Goldmedaille errang dieser Sportler im 200-Meter-Rückenschwimmen. Im Rudern war die DDR auf der Regattabahn in Xochimilco das erfolgreichste Land. Dafür sorgten vor allem Lucke und Bothe im Zweier ohne Steuermann und der Dresdner Vierer ohne Steuermann mit Vorberger, Rühle, Gran und Schubert. Auch in der Leichtathletik feierte die Deutsche Demokratische Republik große Erfolge. In der Nationenwertung belegte sie den 3. Platz.
Wenn wir vom internationalen Ansehen unserer Republik sprechen, meinen wir friedliche Taten. Leistungen, die der sozialistischen Idee und damit eben dem friedlichen Leben dienen. Das bedeutet auch, sich mit Gästen und Freunden umgeben zu können, denen dieselben Prinzipien teuer sind.
Die erste Frau, die den Erdball im Raumschiff umrundete, Valentina Tereshkova.
Liebe Genossen,
друзья,
liebe Freunde, gestatten Sie mir, in erster Linie den herzlichen Dank auszusprechen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und persönlich dem Genossen Walter Ulbricht für die Einladung, eure herrliche Republik zu besuchen.
An ihrer Seite bei jener umjubelten Ankunft Oktober 1963 auf dem Ostbahnhof in Berlin der unvergessene erste Weltraumfahrer Juri Gagarin.
Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik, sie stehen in einer neuen, wichtigen Etappe ihrer Entwicklung. Durch aufopferungsvolle Arbeit und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben festigen sie die sozialen Grundlagen ihrer Republik. Sie schaffen das feste Fundament der weiteren Entwicklung, des Wohlergehens und des Gedeihens der Republik.
Zum 15. Jahrestag der DDR im Haus des Staatsrates, Leonid Brezhnev.
Мы, советские люди, горячо приветствуем тот замечательный исторический факт, что возникновение Германской Демократической Республики ознаменовало начало новой эпохи.
Wir Sowjetmenschen begrüßen aufs Allerherzlichste die hervorragende geschichtliche Tatsache, dass die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik der Beginn einer neuen Epoche in den Beziehungen zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Volke ist.
Es gibt auf jedem Kontinent unserer Erdkugel Menschen, die beruhigt und erfreut darüber sind, dass in der DDR ein Freund der friedliebenden Völker erwuchs, ein deutscher Friedensstaat, dessen Ansehen nicht aufzuhalten war, trotz jahrelangen erbittertsten Widerstandes der Möchtegern-Alleinvertreter, die nur sich allein und ihren Klüngel vertreten. 20 Jahre deutsche Geschichte.
Und der eigenen Kraft vertrauend, steigt ein Freigeschlecht empor.
Walter Ulbricht auf dem 7. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im April 1967.
Der 7. Parteitag hat große und hohe Ziele gesteckt. Uns alle erfüllt mit Freude und Zuversicht, dass in unserem sozialistischen Vaterland die Welt von morgen Wirklichkeit wird. Denn begonnen hat hier, wie es im Programm unserer Partei heißt, das Zeitalter des Friedens und der sozialen Sicherheit, der Menschenwürde und Brüderlichkeit, der Freiheit und Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und Lebensfreude. Gerade darin liegt ja die Triebkraft und zugleich die Überlegenheit unserer sozialistischen Ordnung, dass die Interessen der Gesellschaft mit den persönlichen Interessen der Bürger übereinstimmen. Was der Einzelne für die Gesellschaft tut, das tut er zugleich für sich. Auf deutschem Boden, im Heimatland von Karl Marx und Friedrich Engels, vollenden wir den Sozialismus. Damit schaffen wir das große Beispiel auch für die Arbeiter, die Bauern, die Intellektuellen, für alle friedliebenden Menschen im westdeutschen Staat. Wir zeigen, was Deutsche vermögen, wenn sie sich vom Geist des Friedens leiten lassen, von den weltverändernden Ideen des Sozialismus. In unserem Arbeiter- und Bauernstaat ist die Saat des Sozialismus aufgegangen. Für ihn wollen wir unser Bestes geben. Wir haben ein Ziel vor den Augen, die entwickelte sozialistische Gesellschaft. Wir kennen den Weg zu diesem Ziel, unsere eigene schöpferische Arbeit. Wir besitzen einen sicheren Kompass, unsere marxistisch-leninistische Weltanschauung. Wir haben die Überzeugung, die Kraft und die Begeisterung, diesen unseren Weg zum Sieg zu gehen.
Transformatorenwerk Karl Liebknecht, Berlin, Oberschöneweide. In der Halle 5 im Sondermaschinenbau bin ich mit Meister Fischer und dem Kollegen Heinrich zusammengetroffen. Zwei Vertretern der sozialistischen Abteilung Wilhelm Pieck. Wann bitte wurden Sie denn mit diesem Staatstitel ausgezeichnet?
Das war im April 1967. Der Grundstein dafür war unsere sozialistische Brigade, die seit 1960 bestand und viermal den Staatstitel errang. Wir gaben uns allerdings damit nicht zufrieden. Wir suchten die höhere Form der Zusammenarbeit und wollten die anderen mitreißen. Natürlich verlief der Weg vom Nebeneinander zum Miteinander, vom Ich zum Wir, nicht ganz glatt. Aber dadurch, dass auch Meinungsverschiedenheiten offen ausgesprochen wurden, fanden wir einen gemeinsamen Nenner.
Wenn Sie einmal in Ihrem Tagebuch blättern, welche Fakten kristallisieren sich dann heraus, die den Nutzen echter sozialistischer Gemeinschaftsarbeit veranschaulichen? Kollege Fischer?
Vielleicht nur ein Beispiel. Um die Qualität zu verbessern, haben wir etwas Neues eingeführt. Und zwar werden alle Neukonstruktionen vom Konstrukteur gegenüber den Kollegen der Werkstatt verteidigt. Das ist meist eine lebhafte Diskussion. Und der Erfolg ist, dass Mängel in der Ausführung rechtzeitig erkannt werden.
Und sonst, wie ist da das Verhältnis untereinander?
Wir sind uns auch sonst untereinander näher gekommen. Durch gemeinsame Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit.
Was ist in puncto Qualifikation bitte erreicht worden? Schaut es da ebenso erfreulich aus?
5 unserer Kollegen von insgesamt 46 in unserer sozialistischen Abteilung wurden von uns zum Ingenieurstudium delegiert. 2 zum Ingenieurvorbereitungslehrgang, einer nimmt am Meisterkursus teil und 5 Kollegen sind vorgesehen für einen zweiten Beruf. Erwähnen möchte ich noch, dass wir seit einigen Monaten 3 junge Vietnamesen in unserer Abteilung haben.
Wie heißen Sie bitte?
Ich heiße Duy. Ich stamme in der Provinz Taiping, das heißt 100 Kilometer von südlich von Hanoi entfernt.
Wie lautet Ihr Berufsziel?
Ich werde ein Fräser sein.
Fräser?
Ja.
Wie ist das Verhältnis zu den Kollegen aus der DDR?
Die Kollegen der DDR helfen mir immer. Manchmal unterhalten wir uns auch über unsere Heimat. Das zeigt, dass unsere Solidarität sehr fest und ich hoffe, dass die Solidarität zwischen beiden Völkern, DDR und Vietnam, weiterentwickelt wird.
Erich Honecker.
In unserer Zeit wächst die Rolle der Volksmassen und der sozialistischen Kollektive. Durch sie erhöht sich der Einfluss jedes einzelnen Werktätigen auf den Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung. Die wichtigste und schwierigste Aufgabe beim Aufbau der neuen Gesellschaft, die Entwicklung der Gemeinschaft und der Persönlichkeit der sozialistischen Menschen, vermag nur jene Organisation bewusst zu lenken, die mit der fortschrittlichsten Wissenschaft von der Gesellschaft, dem Marxismus-Leninismus ausgerüstet, Vortrupp der fortschrittlichen Klasse der Gesellschaft ist und ihre Tätigkeit auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus durchführt.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse, sie sind es, die unseren Fleiß beflügeln und unseren Stolz verdienen. Hier vollenden wir das Erbe der Denker der Jahrhunderte, hier erfüllen wir ihre Vision.
Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, ihr Kindheit, Mann und Greis, sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen. Auf freiem Grund, mit freiem Volke stehen.
Johannes R. Becher, 1949 in Weimar, zum 200. Geburtstag Goethes.
Der freie Mensch, das freie Volk auf freiem Grund, ist die Forderung unserer Epoche geworden, aus der Forderung der Epoche Goethes hervorgehend. Dem Licht im Westen, das zur Zeit Goethes aufging, ist in unserem Zeitalter der Glanz gefolgt, den die russische Revolution über uns ausstrahlt. Unser Blick in die Zukunft ist nicht verhängt, wie es der Goethes war, denn nicht nur eine neue Klasse ist hinter dem Bürgertum aufgestiegen, diese Klasse hat sich auch zur Nation konstituiert in der Sowjetmacht, und es braucht uns nicht bange zu sein, die wir den Triumph der freien Menschen und der freien Völker auf freiem Grunde herbeisehnen.
So entstand dieser neue deutsche Staat, dieser Staat der Zukunft, unsere Deutsche Demokratische Republik. Hervorgegangen aus der führenden geeinten Arbeiterklasse und ihrer Partei, im Geiste von Marx und Engels, von Lenin und Bebel, von Liebknecht und Thälmann. Erfüllt auch von Heinrich Manns Forderung nach einem Staat, der dem Volk nicht nur verantwortlich, der verkörpert ist mit ihm. Vor 20 Jahren geschaffen. Ein, wie Wilhelm Weitling sagte, ein Vaterland, das der Mühe wert ist, für seine Verteidigung Blut und Leben zu wagen. Oder so der Aufruf unserer Volkskammer vom März 1968.
Das gute Vermächtnis der besten Deutschen ist in dieses grundlegende Gesetz unseres künftigen Lebens und Handelns eingeflossen. Es ist von den Erfahrungen, Leistungen und Zukunftsvorstellungen eines jeden von uns mitgeprägt.
Das Gesetz, von dem hier die Rede ist, das ist unsere sozialistische Verfassung. Spiegelbild des vielschichtigen, prinzipienfesten Werdeganges eines Volkes, geführt von der Partei der geeinten Arbeiterklasse, geleitet von den historischen Grundsätzen des wissenschaftlichen Sozialismus.
Die neue Verfassung ermöglicht den guten Weg zur vollen Blüte unserer sozialistischen Gemeinschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und zum Glück des Volkes.
Ich gehöre zu denen, die die Hölle vom Buchenwald überlebten und zusammen mit weiteren 21.000 Häftlingen nach der Selbstbefreiung am 11. April 1945 das Licht der Freiheit erkämpften. In den finsteren Jahren des Faschismus hätten meine Kameraden und ich alles darum gegeben, wenn auch nur ein Quadratmeter deutschen Bodens der Arbeiterklasse gehört hätte. Heute besitzt sie in Deutschland einen eigenen Staat. Heute übt sie die politische Macht auf einem Drittel des deutschen Territoriums aus. Kein Stückchen dieses Bodens werden wir je wieder dem Klassengegner überlassen. Ich habe immer wieder von Widerstandskämpfern aller Länder gehört, dass sie froh darüber sind, dass in unserem Staat der Buchenwaldschwur Wirklichkeit wurde.
Otto Dendroscher aus Weimar, antifaschistischer Widerstandskämpfer. Und so äußerte sich in der wochenlangen, das ganze Volk umfassenden Beratung unserer Verfassung ein Künstler, Wolf Kaiser.
Es sind die Grundsätze des entwickelten sozialistischen Systems, das uns allen zur Entscheidung vorliegen. Das ist viel, das ist sehr viel. Diesem Unternehmen gehört mein ebenso klares Ja. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen, heißt es im Kapitel 1, Artikel 2 der neuen Verfassung. Ein deutliches Kreuz in jenen Kreis, wo das Ja steht. Ich mache es mit Freuden. Und dennoch, es genügt mir nicht. Mitwirken am Entstehen des neuen Menschen. Dafür das Ja.
Ihr Ja dieser Verfassung, unseres nunmehr sein 20. Jubiläum begehenden Staates, gaben 11.536.265 stimmberechtigte Bürger.
Voller Stolz sprechen wir über unsere neue, vom Volke selbst entworfene und unterschriebene sozialistische Verfassung. So heißt es im Artikel 1.
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen.
Das ist unser Programm im Artikel 2 Absatz 1, unser Programm und Bekenntnis zugleich.
Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werktätigen ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates.
Und das ist die Schlussfolgerung aus den Lehren, den schweren, unsagbar schweren Lehren der deutschen Geschichte. Sozialistische Verfassung, Artikel 2, Absatz 3.
Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist für immer beseitigt. Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes eigen. Das sozialistische Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung, wird verwirklicht.